Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Kate Malaike. Hallo. Es war schon in den Nachrichten zu hören, weltweit können momentan mehr als 500 Millionen Kinder und junge Erwachsene wegen des Coronavirus nicht zur Schule oder Hochschule gehen. Und auch in Deutschland schließen Bildungseinrichtungen, Notbetriebe werden für bestimmte Berufsgruppen organisiert, vielerorts Online-Lernwege gestemmt und gesucht. Wir gucken nach Berlin, wo heute Oberstufenschüler ihren letzten Schultag hatten und fragen auch, wie in Bayern das Lernen daheim funktionieren soll. Außerdem geht es um Abendgymnasien in NRW, die auch ohne Corona bedroht sind. Wie bekommen wir das am besten hin? Online-Unterricht, Versorgung und Notbetrieb in Schuldeutschland. Sorgt die Corona-Krise gerade für viel Wirbel. Alles bereitet sich vor auf das, was da kommt. In Berlin war für Oberstufenschüler heute letzter Schultag. Denn ab morgen werden auch hier nur noch Schülerinnen und Schüler versorgt, deren Eltern beispielsweise bei der Polizei, der Feuerwehr oder in Krankenhäusern arbeiten. Anja Nils berichtet.
Musik tönt aus einem Lautsprecher im Kofferraum eines Autos vor dem Berliner Dreilinden-Gymnasium. Hier findet allerdings keine Party statt, weil ab morgen die Schule schließt, sondern weil die Abiturienten traditionell fantasievoll verkleidet ihre Mottowoche feiern. Verkürzt auf einen Tag wegen Corona, sagt Jens Stiller, der Schulleiter des Dreilinden-Gymnasiums. Für die Schüler gehe es darum, einen Rest von Normalität zu haben.
Die Abiturienten leben ja tatsächlich in dieser Zeit der letzten Schultage darauf hin, dass sie diese Mottowoche durchziehen können. Das haben sie heute dann gemacht. Aber der Eindruck sollte nicht täuschen. Also Partystimmung ist tatsächlich nicht vorhanden.
Denn bereits heute haben in Berlin alle Oberstufenzentren geschlossen. Morgen folgen alle anderen Schulen, auch das Dreilinden-Gymnasium. So unbeschwert wie sonst sind Ronja und Moritz deshalb nicht.
Momentan machen wir uns keine Sorgen, aber ich glaube, so langfristig gesehen ist schon eine gewisse Ungewissheit da. Wir sind jetzt 12. Klasse und wir versuchen halt ruhig zu bleiben wegen der Prüfung.
Die Abi-Prüfungen werden jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht verschoben. Also für uns ändert sich jetzt nicht so viel, außer dass wir anderthalb Wochen weniger Schule haben.
Das bedeutet allerdings nicht Freizeit, sondern es muss zu Hause gelernt werden. Schulleiter Jens Stiller will seine Schüler auch während der Schließung online mit Informationen und Unterrichtsmaterialien versorgen.
Die große Menge der Schülerschaft werden informiert über unsere Cloud. Das heißt, wir haben dort Materialien eingestellt, die die Schüler abrufen können und dann in einer gewissen Frist, die auch immer deutlich wird durch das, was die Lehrer dort eingestellt haben. In dieser Frist sollen diese Schüler diese Aufgaben bearbeiten jetzt bei uns.
Die Abiturienten wollen sich mit ihren Lehrern regelmäßig austauschen. Online und persönlich, erzählt Moritz.
Wir können denen halt die E-Mails schicken mit bearbeiteten Aufgaben. Der Lehrer hat sich angeboten, sich mit uns zu treffen, auch außerhalb der regulären Schulzeit, um uns auf die Prüfung vorzubereiten, weil wir eben den Stoff jetzt doch noch nicht ganz durchgekriegt haben. Das war in Physik. Das war ganz nett.
Während die Abiturprüfungen Stand heute, also wie geplant, stattfinden sollen, werden die Prüfungen zum mittleren Schulabschluss nach den Osterferien um gut 2 Wochen nach hinten verschoben, hat die Berliner Bildungsverwaltung beschlossen. Von dieser werde man über alles gut informiert, sagt Franziska Streletzky, Schulleiterin in der Grundstufe der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule im Bezirk Zehlendorf. Die Arbeitshefte aus der Schule werden die Kinder jetzt im Mail-Austausch mit ihren Lehrern von zu Hause aus bearbeiten, erzählt Grundschülerin Carlotta.
Ich würde viel lieber an die Schule gehen und dann die ganze Zeit zu Hause und dann können wir auch nicht zusammen lernen. Ich finde das eher ein bisschen blöd.
In der Schule wird es aber weiterhin eine Notbetreuung geben und für die Lehrer herrsche grundsätzlich Anwesenheitspflicht, erklärt Schulleiterin Franziska Streletzky.
Wobei da eben auch zu unterscheiden ist, welches Personal kann ich wirklich hier einsetzen und wer bleibt lieber zu Hause? Also alle Kolleginnen über 60 bleiben zu Hause. Jeder mit einer Vorerkrankung, Asthma oder schon mal eine Lungenentzündung gehabt, bleibt auch zu Hause. Und die mit kleinen Kindern, mit Kita-Kindern, bleiben auch zu Hause. Dann schaue ich einfach, welche Erwachsenen habe ich hier und wen setze ich dann wie ein und versuche, die Gruppen so klein wie möglich zu halten. Also ich gehe davon aus, dass wir ab morgen höchstens 50 Kinder haben von 400. Ich bin mal gespannt, ob die Schätzung so passt.
Anspruch auf Notbetreuung in der Schule oder in der Kita haben Eltern mit sogenannten systemrelevanten Berufen, wie Polizisten, Ärzte und Pfleger, Feuerwehr oder Krisenstabspersonal, erklärt Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheres im RBB. Ein entsprechendes Formular sei vorbereitet.
Also sie füllen dann die Selbsterklärung aus, dass sie Polizist sind und wenn sie eben selber auch keine Betreuung organisieren können, das ist sehr wichtig. Es geht darum, dass so wenig Kinder wie möglich in der Schule Notbetreuung betreut werden oder in der Kita sind. Sie geben die Erklärung ab und dann erhalten sie einen Notbetreuungsplatz am Ort ihrer Kita.
Sandra Scheres geht davon aus, dass 15% aller Kinder eine Notbetreuung in Anspruch nehmen werden. Svenja Exners 5-jährige Tochter Lou wird dazugehören. Sie wird auch in den nächsten Tagen ihr Kinderhaus im Berliner Südwesten besuchen, erzählt ihre Mutter.
Ich arbeite im Gesundheitswesen, im Krankenhaus. Von daher bin ich darauf angewiesen, als Alleinerziehende diese Notbetreuung einzunehmen. Die Große ist zu Hause alleine und die Kleine darf, muss her. Das schlechte Gewissen ist da. Die Kleine hat mich auch gefragt, warum ich dann nicht im Büro arbeiten kann. Aber ich weiß, wie es im Krankenhaus gerade abläuft. Von daher finde ich es dann auch okay, dass wir hingehen und helfen.
Die Schließung der Schulen und Kitas in Berlin gilt vorerst bis zum Ende der Osterferien am 20. April.
WhatsApp-Gruppen, E-Mails, Videokonferenzen über FaceTime, wenn Schulen geschlossen sind, dann ist Einfallsreichtum gefragt, um Unterricht so gut es geht online mit digitalen Hilfsmitteln zu organisieren. Nur wie gut sind Schulen darauf vorbereitet und was, wenn Online-Plattformen beispielsweise überlastet werden? Florian Pfalz-Eder hat sich in Bayern umgehört.
Am Obermenzinger Gymnasium im Westen von München hat man sich für den Ernstfall gerüstet. Die Privatschule ist digital immerhin ganz gut aufgestellt. Schulleiter Oliver Berg zählt ein paar Möglichkeiten auf.
Wie wir mit Teleunterricht, wie wir mit Maßnahmen über das Office 365 zum Beispiel oder über MEBIS, auch im Moment mit G-Education uns da einfach eine Art Notunterricht überlegen.
Office 365 ist von Microsoft, G-Education von Google. Und MEBIS, das ist das offizielle Portal und Programm des Bayerischen Kultusministeriums, mit dem nicht immer alle die besten Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel Joshua Grasmüller, Landesschülersprecher in Bayern und im aktuellen Abi-Jahrgang am Gymnasium Landschulheim Kempfenhausen.
Wir in der Schule nutzen tatsächlich hauptsächlich E-Mail, weil wir tatsächlich auch sehr schnell festgestellt haben, dass jetzt MEBIS nicht die Plattform ist, womit man dann unbedingt immer sehr gerne und gut arbeiten könnte.
Es war einfach langsam. Mit den letzten Updates und Servererweiterungen wurde aber einiges verbessert. Am Rupprecht-Gymnasium in München ist man zufrieden mit dem Portal, erklärt Schulleiter Robert Grahl.
Unser Versuch, das über MEBIS aufzufangen, hat bislang gereicht. Das kennen die Schüler auch aus der Oberstufe. Da wird schon vorher viel über MEBIS gearbeitet. Und die sind auch in ihren Lernstrukturen schon durchaus so, dass sie selbstständiges Arbeiten kennen.
Die Schüler sind vielleicht fit, zumindest die Älteren. Aber wie sieht es mit den Lehrern aus? Können die mit MEBIS umgehen? Schulleiter Oliver Berg vom Obermenzinger Gymnasium ist sich da nicht so sicher. Gerade deswegen nutzt seine Schule auch parallel das Office-System von Microsoft.
Auch Lehrer, die nicht ganz so firm sind in dieser Materie, sind sehr schnell damit zurechtgekommen. Das geht schneller, es ist direkter, die Schüler kann man direkt ansprechen.
Der Nachteil, es kostet. Immerhin sind die Server in Europa datenschutzmäßig noch akzeptabel. Das ist der große Vorteil von MEBIS. Hier können sich Schulen darauf verlassen, dass wirklich alles korrekt abläuft. Die Zugänge für Schüler und Lehrer sind sicher und die Server in Deutschland. Die Server sind aber gleichzeitig der große Flaschenhals. Kultusminister Michael Piazzolo.
Wenn es eine wesentlich größere Zahl werden würde, kann es natürlich auch dazu kommen, dass die Serverkapazitäten an ihre Grenzen kommen. Deshalb plädiere ich dafür, auch jetzt nicht nur auf MEBIS zu schauen.
Also lieber mehrere Systeme parallel nutzen. Eine alte IT-Weisheit. Es gibt Chats, Messenger, andere Portale, Social Media. Vor der Corona-Krise waren die tabu. Datenschutz. Jetzt könnten ein paar Tabus fallen. Andererseits gibt es noch die gute alte E-Mail oder die Post, wie der Kultusminister am Freitag vielleicht nur halbscherzend bemerkte. Für die Schüler, bei denen mittlere Reife oder Abitur anstehen, natürlich alles etwas unbefriedigend. Aber immerhin, sagt Emma Seidel vom Obermenzinger Gymnasium.
Wir in unserer Schule haben jetzt das Glück, dass wir mit dem Stoff so gut wie durch sind, eigentlich in allen Fächern, worin ich zumindest Abitur mache. Ich sag mal, das, was jetzt noch fehlt, könnte ich mir selber aneignen.
Den Luxus haben aber bei Weitem nicht alle. Wie es mit Abitur, mittlerer Reife und dem Lehrplan allgemein weitergeht, das müssen jetzt die nächsten Wochen zeigen.
Musik schulfrei für hunderttausende Kinder. Damit ist auch die Schweiz gerade beschäftigt. Damit die Minderjährigen zu Hause dort sinnvoll beschäftigt werden können, wurde nun beschlossen, dass das Schweizer Fernsehen sein Angebot im Schulfernsehen kurzfristig ausbaut. Ab Mittwoch wird das Programm für Schüler am Vormittag von 1 auf 2 Stunden erhöht. Und es gehe nicht um Zeichentrick oder andere Unterhaltungsfilme, sondern pädagogisch aufbereitete Videos für das selbstorganisierte Lernen, hieß es. Auch eine Idee. Kein Präsenzunterricht bis zu den Osterferien, das gilt auch für Abendgymnasien in Nordrhein-Westfalen von heute an. Die Teilnehmer, die sich dort gerade weiterbilden, ihr Abi oder Fachabi auf dem zweiten Bildungsweg machen wollen, stellen nun den Lernbetrieb auch auf online um. Es gibt Aufgabenstellungen über die Schulcloud. Wie lange es dieses Lernangebot allerdings grundsätzlich noch geben wird, ist unklar. Denn die Studierendenzahlen an den Abendgymnasien sind bundesweit im Sinkflug und es drohen Schließungen. Esther Körfgen hat sich frische Eindrücke aus der letzten Woche geholt.
Warum heißt das Koevolution? Kann das noch mal einmal erläutern jemand?
Weil sich auch die Blüte an den Schmetterling angepasst hat.
Biologieunterricht am Siegburger Abendgymnasium. Was jetzt besprochen wird, kann in einem Jahr im Abi drankommen. Also ist Lernen angesagt. Aber wer sich hier unter den Studierenden umhört, bekommt schnell den Eindruck, dass Lernen kein Problem ist.
Da ja hier alle Schüler schon volljährig sind, haben wir auch eine gewisse Selbstverantwortung dann auch ein bisschen.
Sagt zum Beispiel Max Löwe, 19.
Das heißt, uns wird halt quasi nicht alles hinterhergetragen, sondern wir müssen dann auch immer ein bisschen selber dafür sorgen. Aber das soll ja auch eigentlich so sein, weil daran wächst man dann auch. Das ist ein bisschen eine Persönlichkeitsentwicklung.
Max hat vorher eine Lehre zum Industriemechaniker gemacht und irgendwann festgestellt, dass er in dem Beruf nicht arbeiten möchte. Jetzt will er sein Abi nachholen und später BWL studieren. Er ist einer von rund 220, die das Abendgymnasium Siegburg besuchen. Doch das sind 20 zu wenig. Die Bestimmungen des Landes NRW schreiben für ein Weiterbildungskolleg mindestens 240 Teilnehmer vor. Schulleiter Thomas Häusner beobachtet sinkende Zahlen bei den Anmeldungen schon seit langem mit Sorge.
In unseren besten Jahren hatten wir um die 500 Studierende und auch die entsprechende Zahl der Kolleginnen und Kollegen, also ca. 35. Also wir sind gut um die Hälfte geschrumpft und unterrichten derzeit noch mit 23 Kolleginnen und Kollegen. Tendenz ist eher nach wie vor sinkend. Man muss ca. 20 Studierende haben, um eine Klasse aufzumachen. Das schaffen wir so gut wie gar nicht mehr.
Kommt ein weiteres Problem hinzu, die hohe Zahl der Abbrecher, rund 30%, eine übliche Quote auf Abendgymnasien. Das heißt, die Klassen, die zu Beginn eingerichtet werden können, schrumpfen danach auch noch.
Dadurch, dass wir keine Schulpflicht haben, sind die Studierenden natürlich nicht gezwungen, sozusagen bei uns durchzuhalten. Wir haben eine hohe Fluktuation, das heißt, die, die sich bei uns anmelden und die, die bei uns letztendlich erfolgreich ihren Abschluss machen, das ist dann eine deutlich kleinere Gruppe, sodass wir eben letztlich das Problem haben, dass wir irgendwann organisatorisch nicht mehr so weiterarbeiten können.
Vermutlich im April entscheidet der Schulträger über die Zukunft des Abendgymnasiums. In diesem Fall ist das der Volkshochschulzweckverband, ein Zusammenschluss der Kommunen rund um Siegburg. Klar, dass die unsichere Zukunft die Lehrer des Abendgymnasiums belastet. Worauf sie noch hoffen, ist eine Fusion mit einem anderen nahegelegenen Weiterbildungskolleg.
Für uns wäre letztendlich eine Kooperation mit einem größeren System, zum Beispiel mit dem Weiterbildungskolleg in Bonn, wünschenswert, weil wir dann wieder flexibler wären, die Kollegen flexibler einsetzen können, entsprechend ein größeres Einzugsgebiet hätten, ja, und dadurch eben auch einfach wieder ein breiteres Angebot auf die Beine stellen könnten.
Barbara Hoppe ist Personalrätin. Sie vertritt die Interessen der Lehrer in der Bezirksregierung Köln und arbeitet selber als Lehrerin am Bonner Weiterbildungskolleg. Auch dort beobachtet sie seit Jahren sinkende Studierendenzahlen. Sie kann mehrere Gründe dafür erkennen.
Wenn man sich so die Geschichte der Abendgymnasien oder der WBKs anschaut, dann kann man deutlich erkennen, wenn die Konjunktur gut läuft, geht die Zahl der Studierenden zurück. Und im Moment läuft ja die Konjunktur gut, sodass das auch ein Grund ist.
Das heißt, auch Menschen ohne höheren Schulabschluss finden derzeit gute Arbeit. Ein weiterer Grund: Mittlerweile bieten Gymnasien und Gesamtschulen ihren Oberstufenschülern so viel Unterstützung, dass nur noch wenige den Schulabschluss nicht schaffen und ihn woanders nachholen.
Im Schulgesetz Paragraph 1 steht prominent individuelle Förderung. Und von daher gesehen gibt es sehr, sehr viele Unterstützungsangebote individuell auf die Förderbedarfe der Schülerinnen und Schüler zugeschnitten in Form von Lernbüros oder Lernstudios, wo dann die Schüler von den Kollegen begleitet werden.
Auch auf Hochschulen haben sich die Zugänge verändert. Mittlerweile lassen viele Hochschulen auch Schulabgänger ohne Abschluss bei sich studieren. Die Zukunft des Abendgymnasiums Siegburg ist ungewiss. Die Studierenden machen sich allerdings keine Sorgen. Sollte die Abendschule für immer geschlossen werden, dann erst in 3 Jahren, wenn die zuletzt aufgenommenen Schüler ihren Abschluss gemacht haben. Trotzdem, traurig ist Student Max Löwe bei dem Gedanken schon.
Da für einige Leute, die zum Beispiel halt Kinder schon haben oder auch etwas älter sind als 20 Jahre, 21 Jahre, oder die nebenbei sogar noch arbeiten, dann für die gibt es halt einfach keine andere Möglichkeit. Teilweise zum Beispiel Berufskollegs, das fällt dann einfach raus für einen gewissen Teil. Oder Leute, die aus anderen Gebieten kommen, nicht aus dem Großraum Köln oder Bonn zum Beispiel, sondern aus Much oder Rupplich der Roth. Schulstandorte zum Beispiel in Köln oder Bonn sind dann für die recht schwer erreichbar.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Und dann natürlich auch alle Infos aus der heutigen Sendung. Ja, studieren, das ist was für diejenigen, die gute Noten im Abitur haben. So hat man in Deutschland lange gedacht. Aber wie wir auch gerade im Beitrag über die Abendgymnasien gehört haben, immer mehr Gruppen streben auch an die Hochschulen, die eigentlich keine allgemeine Hochschulreife haben, also über den zweiten Bildungsweg dorthin kommen. Und auch diejenigen, die überhaupt kein Abitur haben. Für diese besondere Interessentengruppe gab es jetzt an der Ruhr-Uni Bochum eine Beratungsveranstaltung, die Kai Rüßberg für uns besucht hat.
Studieren ohne Abitur geht doch. Unter diesem Motto hatte die Studienberatung eingeladen. Für Charlie Borowski ist der Betrieb an der Uni zunächst mal unübersichtlich und die ersten Informationen zum Studium ohne Abi nicht leicht zu finden.
Es ist schwierig, dass man sich so komplett selber durchwurschteln muss, sage ich mal, wie man hinkommt. Und es ist, glaube ich, auch sehr vielen Leuten unklar, dass es überhaupt geht. Und man muss sich halt einfach selber auf den Hosenboden setzen und dann hier hinfahren und sich das anhören.
Das Abitur konnte sie in Goch am Niederrhein nicht machen. Jetzt ist die 25-jährige Bürokauffrau. Als Schulungsleiter bei einem Weiterbildungsanbieter in Venlo bildet sie Berufseinsteiger aus. Dort hat sie gemerkt, dass sie mehr will, als ihre Ausbildung ermöglicht.
Ich war nicht zufrieden mit dem, was ich kann, mit dem, was ich irgendwann machen möchte. Da fehlt mir einfach noch ein bisschen was und das hole ich mir dann jetzt auf universitärer Ebene noch ab. Ich merke halt, dass mir die pädagogischen Kenntnisse noch ein bisschen fehlen.
Grundsätzlich stehen auch Interessierten ohne Abitur alle Studiengänge offen. Bei Fächern mit Zugangsbeschränkung muss aber oft ein Leistungstest absolviert werden, dessen Note letztlich über die Zulassung entscheidet. Charlie Borowski hat sich daher auch 2 Alternativen ausgesucht.
Entweder Erziehungswissenschaften oder vielleicht sogar Psychologie. Das gestaltet sich aber schwierig, wie ich gerade festgestellt habe.
Da für Psychologie in Bochum seit Jahren ein strenger Numerus Clausus gilt, könnte sie nur über eine Sonderquote für Seiteneinsteiger ins Psychologiestudium gelangen. Dafür allerdings sind nur 3% der Studienplätze reserviert. Studienberaterin Vanessa Werner bestätigt, dass es einige Fächer gibt, die ohne Abitur nur in Ausnahmefällen studiert werden können.
Es liegt aber natürlich auch daran, dass da die Nachfrage extrem hoch ist und die Studienplätze dann auch begrenzt sind. Bei Studiengängen, die nicht eine so hohe Nachfrage auf die verfügbaren Studienplätze haben, da ist es dann entsprechend auch leichter, mit einer Note in der Zugangsprüfung zum Beispiel von 2,0 auch zugelassen zu werden. Das hängt dann immer vom Studiengang dann auch ab.
Im Studiengang Medizin ist die Eingangsprüfung extrem schwer und insofern fast eine unüberwindbare Hürde, erläutert Andreas Bürger vom Zentrum Medizinische Lehre.
was dazu führt, dass, wenn die Prüfung bestanden wird, diese Prüfung in der Regel mit einer Note von 4, vielleicht 3,8 bestanden wird, sodass die Leute eigentlich keine Chance haben auf einen Medizinstudienplatz, wenn sie diese Zugangsprüfung bei uns bestehen.
Wer einen Studienplatz bekommen hat, steht vor der nächsten Hürde. Gerade für Quereinsteiger aus dem Berufsleben, so zeige die Erfahrung, sei es schwierig, sich in ein universitäres Studium einzufinden, das im hohen Maße selbst organisiert werden muss, warnt Vanessa Werner von der Ruhr-Universität.
Mit Sicherheit ist das nicht leicht. Je näher die Schulzeit noch an dem Studieneinstieg dran ist, desto einfacher ist es natürlich, da wieder dran anzuknüpfen. Aber wir haben auch als Universität immer mal Angebote, die das dann auch fördern. Zum Beispiel zum Thema Lernstrategien. Da helfen wir dann auch denjenigen, die da Probleme bei haben, dann auf die Sprünge.
Manche Fächer eignen sich besser als andere für ein Studium ohne Abitur. Es sei einfach, wenn der erlernte Beruf Parallelen zum gewählten Studienfach hat, sagt Sportwissenschaftler Christian Osenberg.
Bisher haben wir positive Erfahrungen gemacht. Wir haben eine hohe Zahl an Interessenten, die es gerne machen möchten. Aber der Weg ins Studium ist halt etwas beschwerlich, weil wir eine Eignungsfeststellung haben, die dem Studium vorgeschaltet ist, die Abiturienten aber auch durchlaufen müssen. Und da fallen leider recht viele durch. Und wenn die im Studium drin sind, dann haben wir auch festgestellt, dass die es geschafft haben ins Studium, auch erfolgreich abgeschlossen haben bei uns.
Zum Beratungstag an der Ruhr-Universität ist auch Helga Bucher gekommen. Sie holt Informationen für ihren Sohn und findet es großartig, dass man nun auch ohne Abitur studieren kann.
Ich selber bin Lehrerin, es ist ja immer unser Schulwesen und ist in allen Bereichen nach oben offen. Auch ein Hauptschüler kann noch alles erreichen im Leben, was er anstrebt. Wenn das jetzt für meinen Sohn zuträfe, würde mich das froh und stolz machen als Mutter.
Bei der Finanzierung des Studiums gibt es viele Möglichkeiten. Offen steht allen das normale BAföG ohne Prüfung des Einkommens der Eltern. Außerdem gibt es ein spezielles Aufstiegsstipendium von 850 Euro plus Büchergeld und Betreuungspauschale für Kinder. Viele der Studierenden ohne Abitur arbeiten zusätzlich noch in Teilzeit in ihren alten Berufen weiter. So wie die 26-jährige Friseurmeisterin Julia Menne, die Lehrerin werden möchte.
Aber manchmal braucht man auch einfach so einen Break und muss mal was komplett Neues probieren.
Und das war Campus und Karriere für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike. Um 15 Uhr gibt's hier Nachrichten und danach Corso, Kunst und Pop. Im Gespräch ist dann in der Erwartung die Kunsthistorikerin Hilde Strobel. Und das Thema wird sein Bauen als soziale Utopie.